Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Bild.
Eine Woche ist schon wieder, oh mein Gott, verging die Zeit schnell. Ja, Luis musste mich quasi dran erinnern, dass wir ja eigentlich nochmal aufnehmen müssen, weil ja schon wieder Wochenende ist.
Es passiert aber tatsächlich, es passiert ja so viel. Also man kommt ja auch gar nicht. Also es ist wirklich so, gefühlt war es gestern noch Montag.
Ja, also ich dachte auch so, wir haben noch vor zwei Tagen, ach nee, es ist schon wieder Freitag. Ja, Dienste geschoben, ja. Alles Mögliche erlebt, gequatscht, gemacht, getan und schon ist wieder Freitag. Für uns jetzt, wo wir aufnehmen.
Ich habe ja fleißig auch Tassen bestellt, die kommen jetzt morgen wohl.
Hast du eine Nachricht bekommen, ja? Ich habe heute dem DPD-Fahrer gesagt, genau. Diese Pakete bitte ganz besonders behandeln, ja?
Das ist doof, wenn wir über mir kaputt sind, genau. Also ich bin ja zahlender Kunde hier, muss ich ja mal dazu sagen. Christian ruft mich ja dann immer wütend an, warum ich denn einfach bestellen würde.
Echt mal.
Aber ich bestelle.
Ja, das werden wir nochmal irgendwie regeln. Aber diese Notarzt brauche ich nur zu Tragehilfentassen. Die sind wirklich, wirklich gut gefragt. Und wir müssen uns entschuldigen, der Shop ist gerade offline. Und das ist wirklich, also mein Telefon hier im Büro klingelt ohne Ende. Und sie wundern sich nachher immer alle so, war das der Sammy gerade oder? Ja, der war es tatsächlich. Der nimmt eure Bestellung nicht gerade per Telefon an. Aber bitte, habt noch ein wenig Geduld. Es sollte Montag alles wieder so laufen und ihr könnt dann auch wieder bestellen und machen und tun. Und gehen wir mal zu dem Thema kurz Weihnachtskarten. Da werden wir nämlich ganz oft gefragt, ob wir diese Aktion jetzt machen. Und ich würde sagen, ja, oder? Also darauf haben wir uns jetzt geeinigt.
Ich würde auch sagen, ja, genau. Also wir haben auch...
Wie wir das gestalten wollen, wissen wir aber noch nicht so.
Weiß ich, hattest du schon die Entwürfe gesehen?
Hab ich.
Hat ja eine nette Hörerin hat uns ja Entwürfe sogar schon fertig gemacht, direkt. Genau, müssen wir nochmal drüber sprechen. Aber von mir aus können wir das echt machen. Wir müssen dann zwar das auch machen, aber... Ja, von mir aus können wir es machen.
Also ich finde es auch gut, wie wir das Ganze gestalten wollen und wie ihr eine Karte bekommt. Das werden wir euch definitiv noch diesen Monat sagen, damit ihr auch rechtzeitig mit der Post bei euch ankommt, ja, wie ihr euch bewerben könnt und alles Mögliche. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und die Entwürfe, die wir bekommen haben schon von der netten Userin und Hörerin, die gefallen mir schon zum größten Teil ganz gut. Ein paar Sachen müssen wir noch ändern, aber es wären schöne Karten nur für euch. Vielen Dank schon mal an diejenigen, genau, die sich da gerade die Mühe gibt.
Die Frage ist ja, ob wir dann nicht schon mal, wenn wir es jetzt wirklich machen, schon mal ankündigen, weil wir brauchen ja so 4 Wochen, bis der so durchläuft, der Podcast. Mhm. Ob wir dann nicht schon mal jetzt sagen, uns auf eine Mail-Geschichte einigen und
okay.
Also willst du dafür eine extra Mailadresse anlegen, sowas wie karten@retterview.de?
Wir machen das so fix. Weihnachten@retterview.de. Da schreibt ihr uns hin, eure Adresse bitte, ja. Was nehmen wir noch rein? Dann, warum wir euch eine Karte senden sollten. Vielleicht auch das. So ein kleiner Grund, den finde ich immer ganz toll, damit die Nachricht auch wirklich persönlich ist. Und wir schreiben dann höchstpersönlich eure Weihnachtskarte. Luis, weißt du, worauf wir uns da eingelassen haben?
Nee, ich weiß es tatsächlich noch nicht, aber ja. Und vergesst nicht, die Namen reinzuschreiben, weil wir wollen euch ja auch dann anschreiben. Und ja, so machen wir das dann auf jeden Fall. Also weihnachten@retterview.de, sehr gut.
Was in den letzten Folgen ein bisschen zu kurz kam, sind unsere Hörernachrichten. Es gibt ja so viele Leute, die uns immer schreiben. Und ich muss wieder mal den erhobenen Zeigefinger heben. Ja, Luis, also ich bekomme auch einige Beschwerden über dich, dass du wirklich nicht antwortest. Und ich versuche schon immer zu entschuldigen, den Leuten zu sagen, hey, stellt euch mal vor, der Luis, ja, wie viele Abonnenten der hat und wie viele Nachrichten der jeden Tag bekommt. Und ihr seht ja auch, wie oft der auf Arbeit ist. Da kann der nicht allen antworten. Und so geht es mir natürlich auch, nur in einer etwas geringeren Prozentzahl. Aber beachtet das bitte. Und wenn irgendwas auffällt an Nachrichten, wo wir sagen, hey, das ist interessant, dann nehmen wir das auch mal mit dem Podcast rein, beziehungsweise beantworten euch das auch mal direkt. Von mir gibt es dann ab und zu auch mal eine Sprachnachricht. Weiß nicht, ob du das auch machst.
Ja, mache ich, weil es einfach schneller geht tatsächlich. Aber ich bin tatsächlich auch aktuell erdrückt unter der Last an Nachrichten tatsächlich. Also ich bin wirklich stark, ich kann es euch wirklich versprechen, ich lese jede Nachricht, aber ich filter wirklich, weil ich mir teilweise sind das Fragen, wie jetzt hat mir ja vorhin eine, das habe ich ja nur beantwortet, weil ich gerade Zeit hatte, hat mir ein Mädel geschrieben, das irgendwie Medizin studieren will, aber irgendwie vor dem Abi noch ein bisschen Zeit machen möchte, allein diese Geschichte erzählt sie ja dann erstmal, ne? Und sagte sie ja und sie würde aber trotzdem gerne nochmal irgendwie vorher was anderes machen und nicht direkt studieren. Sie hat ja gehört, Rettungsdienst, das war ja ganz interessant, da gibt es auch 2 Ausbildungswege, was würde ich ihr denn da empfehlen und was ist denn das Kürzere und bla 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 bla. Und das muss man alles erstmal lesen und dann muss man darauf erstmal antworten. Das sind halt 5 Minuten, 2 bis 5 Minuten. Und wenn ihr jetzt überlegt, bei 10 Anfragen am Tag, also wie früh soll ich denn dann draufstehen, damit ich das alles beantwortet kriege? Dann staut sich das ja auf und auf und auf. Und einfach nur hey oder so, reagiere ich halt gar nicht drauf.
Ja.
Oder so Sachen wie, was tue ich, wenn mein rechter Fuß wehtut nach keine Ahnung was. Nee.
Es kommt immer wieder vor, dass irgendwelche Erkrankungen oder sowas geschrieben werden und da verweisen wir dann auch eigentlich selbstverständlich schon meistens auf den Hausarzt oder vielleicht sogar mal auf den Rettungsdienst, wenn wir merken, oh, das ist doch mehr, aber bitte Leute, wir sind nicht die Auskunft für eure medizinischen Wehwehchen, ja, und können euch auch leider kein Taschentuch reichen, aber wir lesen es uns durch. Und eine möchte ich mal hervorheben, die fand ich wieder ganz spannend, denn sie hat durch Retterview tatsächlich die Situation erkannt und gut und richtig gehandelt. Da kann man vielleicht noch was hinzufügen, und zwar die Juliane. Die hat geschrieben: Ich hatte an einen richtig aufregenden Tag im Kindergarten gedacht, den ich gerade hatte. Also auf Arbeit. Ein Papa hatte vom Parkplatz auf dem Weg zum Kindergarten einen epileptischen Anfall. Den haben wir übrigens nicht mitbekommen. Als er bei uns ankam, lief er verwirrt und mit Verletzungen im Gesicht und an den Händen bei uns durchs Haus und wollte sein Kind abholen. Das Kind konnten wir ihm in den Zustand aber nicht mitgeben. Der ist dann zurück zum Auto und wieder weggefahren. Eine andere Mutti wollte ihn noch aufhalten, ließ sich aber nicht helfen. Seine Frau hat ihn dann später aber zum Glück unversehrt gefunden und nach Hause gebracht. Darüber waren wir sehr froh, dass er mit dem Auto nicht noch einen Unfall zustande gebracht hat. Ja, wow, also krass, dass ihr echt so gut und schnell reagiert habt. Aber ich würde auch natürlich komisch reagieren, wenn da ein Vater oder ein Mann kommen würde mit Verletzungen im Gesicht. Schön, dass ihr das erkannt habt. Das wäre natürlich fürs Kind noch dramatischer gewesen. Ein kleines i-Tüpfelchen würde ich oben drauf geben, eine ganz kleine Kritik. Wenn ihr merkt, dass sowas kommt und dass so eine Person wieder ins Auto steigt, dann informiert bitte die Polizei. Ja, denn auch ohne das Kind hätte natürlich ein Unfall passieren können. Das hast du ja schon selbst gesagt, liebe Juliane. Und das möchte man bestimmt nicht verantworten. Ist schon öfter mal passiert. Ich erinnere mal, ich glaube Berlin-Kudamm war das, ne? Epileptischer Anfall in Menschenmenge gefahren. Das kann auch nochmal vorkommen, so ein EP-Anfall. Deswegen da gleich die Polizei informieren, wenn ihr wisst, wie das Auto aussah oder vielleicht sogar das Kennzeichen noch drauf habt. Auch wenn ihr das nicht habt, kann die Polizei da Mittel und Wege nutzen, um dieses Auto ausfindig zu machen und demjenigen zu helfen.
Auf jeden Fall. Ich suche tatsächlich gerade mein Instagram-Passwort. Mir fällt es nämlich nicht ein. Denn mir ist...
Wieso weißt du das nicht?
Ja, keine Ahnung. Da sieht man mal, was so einem Influencer alles so passieren kann.
Ja.
Nee, ich habe es jetzt tatsächlich gesucht, weil ich hatte mir mal... ich hatte mir mal von Instagram so angefordert, meine Chats und alles, weil ich mir das einfach mal zählen wollte. Und das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen und dann dachte ich mir, ich könnte es ja mal abrufen und dann nämlich mal schnell gucken, wie viele offene Chats ich einfach habe, damit man das mal realisiert. Weil es ist eine nicht unerhebliche Zahl, aber er akzeptiert mein Passwort einfach nicht.
Naja. Das Passwort hast du nicht. Ich habe hier auch noch so, benutze ja noch Telonym. Ich weiß nicht, ob du das auch hast oder kennst. Das ist so eine Plattform für alle, die das nicht kennen. Da kann man anonym Fragen stellen, also ohne seinen Namen so richtig aufzudecken. Und da bekam ich auch eine ganz interessante Frage. Und zwar ging es nämlich um Gerüche und die Frage konkret, ich versuche sie gerade mal aufzumachen hier, währenddessen war... Eine ernst gemeinte Frage. Wenn ihr Patienten bekommt, die 2 bis 3 Tage nicht geduscht haben, wie eklig findet ihr das? Hab gerade meinen Hausputz hinter mir. Wenn ich Epileptiker wäre und einen epileptischen Anfall hätte, der Notarzt mich so vorfinden würde, verschwitzt und stinkig. Wie ist da deine Erfahrung in sowas? Stört das den Rettungsdienst auf einer Skala? Stört euch sowas am meisten oder eben nicht? Was sind die ekelhaftesten Situationen? Was sind die ekelhaftesten Situationen? Und natürlich, also ich kann mich erinnern, es kommen diese Woche sehr, sehr oft vor, dass wir wieder mal so Situationen hatten, wo man sagt so, huah. Aber das sagt man sich so innerlich. Einmal konnte ich tatsächlich nicht an mir halten, weil diese Person wirklich, wirklich, wirklich ein starkes Odeur hatte. Also wirklich Ammoniak und Fäkal. Gerüche, da musste man schon mal ein bisschen anhalten und ich bin wirklich immer wieder froh, dass ich diese FFP2-Maske auf habe, weil da doch einiges noch ein bisschen durchgefiltert wird. Aber letzten Endes versucht man wirklich immer professionell zu reagieren. Wenn es die Situation ergibt, teilt man das der Person eventuell doch schon mal mit. Na, dass man da eventuell was mit der Körperhygiene machen sollte, wenn das wirklich starke Gerüche sind, die vermeidbar wären, muss man ja auch immer auf die Situation der Person dann ein bisschen eingehen.
Also ich habe das noch nie gesagt, ich kann mich da zurückhalten, aber schön, dass du Patienten sagst, dass sie nicht gut riechen.
Doch, es ist schon manchmal nötig.
Wo wir jetzt schon hier Dienstgeschichte, übrigens Ammoniak, Fun Fact dazu, also Ammoniak ist tatsächlich so beißend vom Geruch, dass man das tatsächlich auch verwendet, vereinzelt, um auf etwas unkonventionelle Art und Weise Patienten zu wecken. Mhm. Und interessanter Fun Fact, nee, kein Fun Fact, wo wir gerade Dienstgeschichten erzählen, genau. Ich hatte jetzt letztens wieder Dienst und ich war schon wieder kurz vor der Implosion. Und zwar irgendwie habe ich den Eindruck, dass sich aktuell... Also es kann verstehen, dass alle irgendwie massivst überlastet sind, aber ich habe den Eindruck, dass jeder, der irgendwie die Chance hat, sich den Kopf irgendwie rauszuziehen und sich wegzuducken, dass er das auch macht. Und der Einzige, der sich wie immer nicht wegducken kann, ist ja der Rettungsdienst und der kriegt's dann volle Möhre, wie jetzt zuletzt wieder. Da sagt eine Frau, sie hätte einen Verwandten, der Covid-positiv ist, der liegt auf Intensivstation, sie hat sich da so ein bisschen reingesteigert, hat jetzt voll Schiss, dass sie es auch kriegt und hat sich deshalb eingebildet, dass sie jetzt auch auf einmal... Covid-Symptomatik hat, was sie jetzt de facto nicht hatte. Und dann hat sie den Hausarzt angerufen und gesagt, ja, ich fühle mich so ein bisschen kränklich, sagte der direkt, nö, rufen Sie den Rettungsdienst, müssen Sie ins Krankenhaus sich durchchecken lassen. Das sagt jetzt schon der Hausarzt. Und dann sind wir zu der Frau und der von der Leitstelle sagte schon, ja, gib dir mal ein bisschen Lebenshilfe. Ungefähr so meinte er das. Und dann sind wir dann da angekommen und sie sagte halt, ja, so und so und so, ist durch die Wohnung gegangen, ganz normal. Ein Kollege sagte dann auch, also jetzt bei aller Liebe, aber sie gehen hier ganz normal durch die Wohnung, sie können ganz normale Sätze sprechen, sie haben jetzt keine Probleme, irgendwie Luft zu holen, sind nicht atemnötig, sind nicht zyanotisch, sie husten nicht, haben kein einziges Mal gehustet, seit wir hier sind, es ist alles gut, die Messwerte sind alle top, machen sich da keinen Kopf. Dann sagt sie, okay, dann gehe ich ins Testzentrum und dann wird man schon gucken. Aber das war so der erste Dämpfer. Und der zweite, also das war wirklich der absolute Oberkracher. Da wurden wir alarmiert zu einem akuten Abdomen. Also akute Geschehen im abdominellen Bereich, irgendwas im Bauch. Da rechnest du ja jetzt mit einem Blinddarm. Auf jeden Fall schon mal ist ein akutes Abdomen eine verhärtete Bauchdecke. Ja, das akute Abdomen vor Ort war, aber ich sage jetzt nicht, wer vor Ort war. Aber es waren Herrschaften vor Ort, die angerufen haben für diesen Patienten. Und die sagten, ja, der muss jetzt ins Krankenhaus. Und der Patient, was er hatte, sagte, ja, er hat seit mehreren Tagen Verstopfung. Nicht sogar Tagen, Wochen. Also seit mehreren Wochen könnte er nicht richtig abführen. Mhm. Und Bauchdecke, alles war weich, ich stand da so völlig planlos, sagte Patient, was ist denn, ja, so Pipi geht, aber jetzt seit mehreren Wochen so mit dem Abführen, das klappt jetzt irgendwie nicht so, okay. Hausarzt, nee, war ich nicht. Und dann sagte mein Kollege, erklärte dann so dem einen von diesen Herrschaften, also das ist jetzt eigentlich ein klassischer Hausarzteinsatz. Und dann sagte der eine Mann, ja, also er will nicht zum Hausarzt, der Patient, aber er hätte ihn jetzt überredet, dass er mit ins Krankenhaus kommt, um sich durchzuchecken. Wo ich mich frage, warum überredest du diesen Patienten dann nicht, zum Hausarzt zu gehen? Ja. Also mehr Hausarzteinsatz geht ja nicht. Und dann sagte ich zum Patienten so ein erzieherisch so ein bisschen, also es wäre schon gut gewesen, sie wären damit mal zum Hausarzt gegangen. Dann sagt auf einmal dieser eine von den Herrschaften, also, ich möchte hier mal ganz kurz unterbrechen. Meine Herren, ich bin hier Arzt und hat er bis dato nicht gesagt. Das war jetzt zwar ein großes Outcome quasi. Ich bin hier Arzt und ich habe jetzt beschlossen, dass dieser Patient ins Krankenhaus muss, denn das geht jetzt so nicht mehr. Blablabla. Dann sagte mein Kollege wieder, ja gut, Hausarzt wäre trotzdem die bessere Möglichkeit gewesen, aber gut, das ist jetzt hier kein Einsatz für den Rettungsdienst. Und dann werde ich ja super empfindlich. Ich sagte ihm auch, also bei aller Liebe, ne, die Notaufnahmen, die haben gerade ein bisschen mehr zu tun oder die sind alle am Anschlag. Dann sagte er, da bin ich wirklich so allergisch auf diesen Satz, ja, passen Sie auf, das ist sonst unterlassene Hilfeleistung, was Sie hier machen. Und wissen Sie eigentlich, was unterlassene Hilfeleistung ist? Wissen Sie eigentlich, was Sie hier gerade erzählen? Sagt er, ja, weiß ich. Und ich war noch nicht auf einer persönlichen Ebene. Auf einmal sagt dann ein erwachsener Mensch zu mir, der scheinbar ein Medizinstudium hinter sich hat, wo ich einen akademischen Grad irgendwo erwarten kann, sagt dann zu mir, du Kind, du könntest mein Sohn sein, rede nicht mit mir. Oder rede nicht so mit mir, sagte er. Ich so, hä, was ist denn jetzt hier gerade los? Ich war schon wirklich mit meinen Pulsadern schon am Platzen. Der Rest von den Leuten hat sich alle in den Flur verzogen, inklusive Kollege. Und dann habe ich mich nur umgedreht und gesagt, wissen Sie was, ich rede gar nicht mehr mit Ihnen. Und dann sagte er, ja, ich rede auch nicht mehr mit Ihnen. So, Spiegel. Und
oh Mann.
Ja, letztlich standen wir dann noch 20 Minuten da, bis der Patient seine ganzen Sachen zusammengepackt hatte, ist die ganze durch die Wohnung gewuselt, hat sich dies eingepackt, das eingepackt. Mein Kollege ist dann nochmal hin und sagte, also warum es jetzt hier gerade eine kleine ungute Situation gab, das ist eigentlich ein klassischer Einsatz für einen kranken Transportwagen und das wäre jetzt nichts für einen Rettungsdienst, wir sind jetzt mit Blaulicht gekommen und so und wir sind jetzt hier und Sie sehen ja hier, wir sind jetzt schon seit einer halben Stunde und wir machen ja gar nichts und bla bla bla. Und dann meinte er auch, ja, ja gut, sorry. Dann meinte mein Kollege, ja, bei mir müssen Sie sich nicht entschuldigen. Hat sich aber nicht getraut, sich bei mir zu entschuldigen, dafür, dass er mich einfach als Kind bezeichnet hat. Und ja, da war ich schon wieder bedient für den Rest des Tages.
Das kenne ich. Also ich hatte auch wieder mehrere Nachtschichten. Und der erste Einsatz einer Nachtschicht war dann tatsächlich auch Verletzung, Hand, warum auch immer. Wir kamen zu zwei etwas angetrunkenen Bürgern, eigentlich guter Haushalt, gar nichts so Schlimmes. Er hat uns seine Hand gezeigt, hat gesagt, dass er aus Wut gegen einen Türrahmen geboxt hat. Das passiert halt leider unter Alkohol, wenn man das eben so macht. War jetzt aber nichts Gefährliches. Wir sind da natürlich auch wieder mit Blaulicht und allem drum und dran hin. Und da habe ich wirklich ganz nett gesagt, als seine Frau meinte, sie hätte ihn ja nicht mehr fahren können, denn sie hat ja Alkohol getrunken, sage ich, das ist vollkommen richtig und verantwortungsbewusst. Aber wenn sie das jetzt abklären wollen in der Notaufnahme, wäre da nicht vielleicht ein Taxi eventuell auch das Mittel der Wahl gewesen? Und ihr Satz, und da war ich dann wirklich auch bedient, war, wozu zahle ich denn meine Krankenkassengebühren? Da kann ich mir doch auch mal einen Rettungswagen rufen. Puh, da habe ich dann gesagt, wow, ja, wenn Sie das so meinen, ja, und jetzt verlassen Sie meine Wohnung bitte. Okay, mein Kollege wollte schon schnurstracks umdrehen. Sie so, nee, der Kollege kann bleiben. Ich will nur den da mit seiner frechen Bemerkung nicht mehr in meiner Wohnung haben. Naja, gut. Wir haben das geklärt.
Dann hätte ich gesagt, wir können leider nur als Team agieren. Ciao.
Ja, das. Wir haben, also der Kollege hat das dann ganz diplomatisch gelöst und der Patient hat gesagt, er möchte sich dann doch lieber morgen beim Hausarzt vorstellen. Einsicht war also da. Sie hat es nicht ganz so eingesehen. Und ich dachte mir auch so, gut, da bringt auch keine Diskussion mehr was. Sie zahlt ja ihre Gebühren.
Vielleicht ist das auch ganz gut, dass wir beide nicht zusammen auf dem RTW gefahren sind. Aber wir hatten tatsächlich auch noch eine, das war der Oberknaller zum Abschluss, 99 geboren. Also ich komme gerade nicht drauf, 21, 20 Jahre, 22. 22 und die machte uns auch, also es war zum Glück ohne Sonderrechte, das war ja schon mal ein Fortschritt, laufend die Tür auf und sagte dann, sie hätte eine Einweisung vom Hausarzt. Der Hausarzt, Postleitzahlbereich, 10 Kilometer entfernt, da war sie mit Unterbauchschmerzen und der Hausarzt hat auch nichts anderes draufgeschrieben, außer links Unterbauchschmerzen und sagte, gehen Sie damit ins Krankenhaus. Was er nicht gesagt hat, weil es gab auch keinen Transportschein, rufen Sie sich einen Rettungswagen.
Ja.
Und da ist wirklich ein Patient gewesen, also jünger als ich, top fit, wirklich top fit. Mhm. Ja, auch noch geschminkt, alles, was dazugehört, mit einer Handtasche, so, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Also nichts deutet auf Patient hin. Ich bin da wirklich reingekommen, hab so durch die Wohnung geguckt, um wen geht's denn hier? Und dann, ja, nee, aber ich traue mir das ja jetzt nicht zu, weil ich gefragt habe, sind Sie nicht mit dem Bus einfach mal schnell ins Krankenhaus gefahren? Ja, das traue ich mir jetzt nicht zu. Aber vorher irgendwie 10 Kilometer entfernt beim Hausarzt gewesen. Das sind so Sachen, die leuchten mir einfach nicht ein. Ja. Und ich sagte dann auch zu ihr, also nehmen Sie es mir jetzt nicht böse, ne? Aber hätten sie auch jetzt ein Taxi rufen können. Und dann sagte sie, ach so, das geht auch? Ja, wusste ich ja gar nicht.
Ja.
Na gut, wieder ein
Bürger geholfen. Ich kläre auch gerne immer mal auf, dass man dieses Taxi auch im Nachhinein von der Krankenkasse, wenn es um einen Transport ins Krankenhaus geht, auch bezahlen lassen kann. Das heißt, man behält die Quittung und schickt die ein und dann kann das eine Krankenkasse auch durchaus mal bezahlen. Den Versuch könnt ihr auf jeden Fall starten und da kläre ich auch gerne mal ein bisschen auf. Das Ganze im ruhigen Ton, weil die Leute denken immer, ja, jetzt denkt er, ich bin doof. Nee, manche wissen das einfach nicht. Ne, genauso wie die 116, 117 ist auch noch sehr, sehr wenig bekannt, leider. Ne? Aber ich habe da letztens mal angerufen, also mittlerweile muss man da 5 Minuten warten, bis man durch die ganzen Covid-Aufklärungen und Terminvergabe und sowas durch ist. Das auf diese Telefonnummer zu legen, da kann ich schon verstehen, dass die Leute eher die 112 anrufen, weil das einfach viel zu lange dauert manchmal. Ne?
Ja, also ich kann es nicht verstehen tatsächlich, weil 112 ist ja eigentlich ein Notruf, aber ja.
Ich kann es nachvollziehen. Ja, ja.
Man bräuchte halt wirklich, das ist ja angeblich virtuell zusammengelegt, das merke ich jetzt noch nicht so krass, man bräuchte halt wirklich eine Nummer. Ne? Es kann halt auch nicht sein, dass man seinem Patienten 500 Nummern aufschreiben muss. Also wenn sie einen Krankentransportwagen möchten, dann rufen sie hier an. Wenn sie einen Notruf haben, also das und das, dann rufen sie hier an. Ach ja, und wenn sie eigentlich nur einen hausärztlichen Notdienst wollen, dann rufen sie hier an. Und wenn es um den zahnärztlichen Notdienst geht, dann rufen sie mal bitte hier an. Ja. Und wenn es um den direkt vor Ort geht, dann rufen sie hier an. Da kann ich den Patienten verstehen, dass dem das irgendwie alles zu viel ist. Ach ja, und die Polizei, die erreichen sie wieder ganz woanders. Genau, deshalb finde ich, müsste man es eigentlich wie in Holland machen. Da ist ja, glaube ich, da wird einfach nur gefragt, was ist Unfall, Feuerwehr, Polizei? Und dann sagst du, was los ist und dann wirst du da entsprechend durchgestellt.
Genau.
Naja.
Ja.
Aber apropos Alkohol.
Heute soll es darum gehen. Alkohol und auch Drogen.
Hä? Wollten wir nicht über ECMO sprechen?
Ja, ich weiß, aber wir wollen wirklich nochmal so einen Arzt dazu holen. Ich finde das auch ganz gut, wenn wir so einen ECMO-Arzt, der wirklich täglich mit ECMOs zu tun hat, da mal ein kleines Statement abgeben kann. Also ECMO, noch ein bisschen warten. Ich glaube, das wird auch so ein Thema, da fiebern alle hin und wir halten euch immer noch ein bisschen auf. Beziehungsweise wir erhöhen die Spannung. Ja. Es soll um Alkohol und Drogen gehen, denn auch ich bekomme jetzt mittlerweile wieder viele, viele Anfragen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wieder um Alkohol. Da wird wieder mal gefragt, wann soll ich einen Rettungswagen rufen. Ich habe letztens auch mal ein kleines Posting gemacht zu Alkoholen, als ich auf Party wieder war. Und das fanden die Leute gar nicht so spannend, dass sie auch öfter gesagt haben, Mensch, bring das doch mal in Podcast. Jetzt habe ich es vorgeschlagen. Luis sagte, ja klar, Alkohol kenne ich mich aus. Ja, wer weiß wie. Und wir dachten, wir beleuchten das mal für euch so ein bisschen wissenschaftlich natürlich. Und kurz vorher vielleicht noch gesagt, es geht hier nicht um Verherrlichung von Alkohol und Drogen, sondern wir wollen das analysieren, mal ein bisschen drauf eingehen, was passiert in eurem Körper da, wie gefährlich ist wirklich diese Substanz und die anderen Substanzen. Und wir hoffen, dass ihr dann auch ein bisschen schlauer werdet und vielleicht auch ein wenig aufgeklärter, wenn ihr das nächste Mal irgendwo wieder was konsumiert.
Wieso? Also mit Alkoholen kenne ich mich aus.
Ja.
Methanol
vor allen Dingen, auch schön, ja, wenn du dich damit auskennst.
Propanol.
Ethanol. Nutzen Butanol. Wir ja ganz viel auch übrigens, ne? Also und nicht nur zum Trinken.
Genau, es geht hier explizit um den Trinkalkohol, ja. Das ist ja Ethanol. Und Alkohol in der Chemie befassen natürlich da was ein ganz breiteres Themenfeld. Um den Trinkalkohol soll es heute gehen und was der so anrichten kann und um Drogen. Ich weiß nicht, hast du dich auf Drogen auch vorbereitet?
Ja, da habe ich auch eine ganz tolle Seite für euch nachher. Die habe ich übrigens schon mal in die Shownotes unten reingepackt. Die ist wirklich klasse von der HIV-Aufklärungsseite, aber die beschäftigen sich auch mit Drogen zusammen. Und deswegen guckt einfach mal nachher unten in die Beschreibung rein. Da gibt es einen kleinen Link, da könnt ihr euch wirklich super informieren. Und wir befassen uns mit ein paar Drogen, die ganz häufig zum Beispiel auf Partys und so weiter vorkommen.
Eigentlich ist das auch gar nicht so verkehrt, weil hoffentlich sitzt bei dem einen oder anderen noch relativ frisch die letzte Folge. Und da kann man sich ja schon so ein paar Sachen irgendwie zusammenbasteln.
Ja, genau. Also erstmal, ihr kennt Alkohol von vielen, vielen anderen Produkten, wie zum Beispiel wie dieses Vic Medi-Night, oder? Sorry, ich bin nicht auf deine Frage.
Kennst du, ne?
Alkohol kennst du, ne? Vic Medi-Night zum Beispiel ist so ein Medikament, das nehmen ganz viele. Und da gibt es das immer mit Alkohol und ohne Alkohol. Ne? Da wird ja meistens auch benutzt, um den Stoff, also da ist so wenig Alkohol drin, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, das ist binnen einer halben Stunde wieder verpufft, was da drin ist. Dann jetzt gerade in der Pandemiezeit, Alkohol in Desinfektionsmitteln wird auch gerne mal verwendet. Ja. Immer mal drauf gucken auf die Inhaltsstoffe, es gibt welche mit Alkohol und ohne und im Labor natürlich und in Lebensmitteln nutzt man es auch. Ne? Gerade durch die alkoholische Gärung, da ist Alkohol überall Dings. Aber wann darf ich Alkohol eigentlich trinken? Hat eine Userin letztens gefragt, sie ist 13 Jahre alt, darf sie schon Alkohol trinken? Und wenn ihre Eltern dabei sind, ja oder nein? Und da können wir kurz mal auf die Gesetzeslage eingehen, oder? Kennst du die Jugendschutzgesetzparagraphen?
Also ich bin eigentlich, würde ich sagen, es ist eigentlich ziemlich eindeutig. Selbst die Eltern dürfen, es wäre ja quasi Gefährdung des Kindeswohls, wenn du jetzt unter 16 sagen würde es ja, trink Bier.
Naja, wir gucken da mal ganz genau drauf. Paragraph 9, Jugendschutzgesetz. Ja, alkoholische Getränke, da steht zum Beispiel drinne, Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonstige Stätten der Öffentlichkeit dürfen Bier, Wein und weinhaltige Getränke und Schaumweine auch unter 16 nicht verkaufen. Ja, andere alkoholische Getränke, wie zum Beispiel Spirituosen, dürfen unter 18 nicht verkauft werden und der Verzehr darf ihnen auch nicht gestattet werden. Ja, das muss man mal bedenken. Und die Grenze, ab dem man wirklich erstmal überhaupt Alkohol trinken darf, ist 14. Aber dann nur
krass.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht. War auch mal ganz erstaunt, aber nachdem ich da durchgeblättert, steht wirklich drin, unter 14 Jahren Alkohol ist absolut tabu. Ne? Also da darf auch unter 14 kein Alkohol verkauft, sowieso nicht werden. Das wird meistens sowieso ab 16 erst passieren, aber der Konsum darf ihnen auch nicht gestattet werden. Ja. Und ab 14 bis 15 müssen die Eltern dann schon dabei sein. Ne? Also das heißt, nicht mal unter Aufsicht der Eltern dürftet ihr unter 14 Alkohol trinken. Und das habe ich letztens leider erlebt auf einer Jugendweihefeier mit 11, 12, 13-Jährigen. Wow. Wenn man dann anfängt, als 12-Jähriger die Treppe runterzufallen, die Eltern machen sich darüber sehr lustig und machen dann auch Bilder, da entglitt mir wirklich alles, als ich das gehört und gesehen habe.
Also man muss halt auch mal dazu sagen, also Leute, muss ich nicht so einen Stress machen, jetzt unbedingt Alkohol trinken zu wollen. Wenn ihr 16 seid, dann könnt ihr den Rest eures Lebens so viel trinken, wie ihr wollt. Zumindest erstmal ein Bier. Und mit 18 auch genügend. Also musst ihr jetzt auch nicht schon unbedingt mit 15 oder irgendwas anfangen. Mhm. Habt den Rest eures Lebens danach noch genug Zeit. Also ihr verpasst nichts, wenn ihr nicht erst mit 16 oder 18 anfangt. So war es bei mir.
Also es ist wirklich krass, in welchem Alter wir manchmal betrunkene Kinder, muss man fast schon noch sagen, nicht nur Jugendliche, aufsammeln, die sich sowas von abschießen und das teilweise regelmäßig. Und wie trendig das auch auf Instagram und TikTok ist, Alkohol zu trinken. Und das wird ja richtig vorgelebt leider, ne, in unserer Gesellschaft. Alkohol ist was Tolles. Ich erinnere nur mal ans Oktoberfest. Na, ist auch das deutsche Fest, wo das meiste Bier verkauft wird und getrunken wird. Zum Karneval auch. Ne? Und da sind überall Kinder dazwischen und die sehen, aha, Mama und Papa trinken Alkohol, ja, die Freunde trinken Alkohol, also muss ich das auch. Und das müsst ihr nicht und solltet ihr auch nicht, was das nämlich mit eurem Körper in der Pubertät macht, darauf kommen wir mal später zu sprechen. Ja. Aber wie sieht es weiter mit dem Gesetz aus? Ja, also ab 16 dürft ihr tatsächlich auch mal Bier, Wein und Sekt kaufen. Ja, hochprozentiger Alkohol darf aber auch hier erst ab 18 verkauft und konsumiert werden. Ja. Das heißt, alles, was unter Bier, mehr als Bier, Wein oder Sekt eben ist, das geht nicht. Und ich weiß nicht, ob du dich nochmal an die Alkopops erinnern kannst. Früher durfte man die noch unter 18 trinken, weil sie nur Bier und Wein hatten, einen Intus hatten. Nachher hatten sie dann plötzlich Spirituosen, sowas wie Wodka drin. Und da hat der Gesetzgeber auch sofort gesagt, nee, Alkopops gleich rausnehmen, sind nicht mehr unter Bier und Wein zu sehen. Ja.
Was sind das?
Alkopops waren immer so eine gesüßten Weingemische, Sektgemische teilweise in so einer Bierflasche, sowas wie dieses V-Plus beispielsweise von Veltins oder so. Ja, das galt
damit. Oh, jetzt machst du hier Werbung,
ja, unbezahlt. Aber das war früher mal so ein Ding. Und da gab es noch viele, viele andere Sachen. Ja, mittlerweile steht es drin. Um mal eine andere Gesetzeslage zu gucken, Verkehr. Also mir tut das immer echt in der Seele weh, wenn wir irgendjemanden rausholen müssen im Unfall und da Alkohol im Spiel war. Ja, generell vertrete ich die Meinung und lebe das auch durch. Alkohol hat nichts mit einem Auto zu tun oder mit anderen Verkehrsmitteln. Also wer irgendwie sich im Verkehr beteiligt, hat keinen Alkohol zu trinken. Ja. Und das solltet ihr auch für euch, also für euch wirklich verinnerlichen. Bleibt bei 0,0 Promille, wenn ihr irgendwo fahren müsst. Ansonsten, für diejenigen, die es aber ganz genau wissen wollen, es gilt die 0,5 Promille Grenze ab 21 und wenn ihr aus der Probezeit raus seid. Ich sage bewusst und, auch wenn ihr vor 21 aus der Probezeit raus seid, dürft ihr 0,0 Promille nicht überschreiten. Also erst wirklich ab 21 und dann bis zu 0,5 Promille, außer ihr seid nicht mehr fahrtauglich. Kriegt der Polizist das mit, kann er euch ebenfalls hier die Weiterfahrt verweigern. Auch wenn die Promillegrenze vielleicht drunter ist. Ne?
Also ich habe tatsächlich immer eine Flasche Wodka im Schrank für schlechte Zeiten.
Ich hatte mal einen, der hat tatsächlich während der Fahrt Bier getrunken. Ja, und hat gesagt, ja, das mache ich immer so, weil ein Bier sind ja so 0, frag mich nicht, Promille und das ist nicht. Nee, ihr dürft während der Fahrt auch keinen Alkohol trinken. Also auch wenn ihr jetzt vorher noch nichts getrunken habt, wenn ihr
bist du dir da sicher?
Ja, ich bin da mir da ich wirklich schon sicher. Also das habe ich bin ja ab und zu mal in der Polizeischule und das da dürft ihr nicht. Also es darf kein Alkohol während der Fahrt durch den Fahrer getrunken werden. Jetzt bin ich gespannt, können die Polizisten ja und die Anwälte nochmal schreiben.
Aber ich habe tatsächlich immer eine Wodkaflasche im Schrank, aber tatsächlich im Putzmittelschrank, weil Alkohol ja glücklicherweise sehr fettlöslich ist, hochprozentig. Und ey, es geht nichts besser als mit Wodka. Ich meine, es riecht hier danach wie in einer Alkoholikerwohnung.
Echt?
Aber es ist wirklich, ja, es geht so gut weg. Fett mit Alkohol, das geht so gut.
Herrlich, ja, ja.
Passiert. Also nicht mit Bier, ne, sondern schon mit hochprozentigem.
Ja. Ist im Körper
ist halt sehr teuer, weil ja. So eine Wodkaflasche kostet ja 8 Euro.
Ja, ja, mein teures Putzmittel hier von der Firma V, ne, dann nehmen wir mal. Schön. Genau. Ach, deswegen roch das immer so nach Alkohol bei dir. Naja. Oh Mann,
ja.
Ja. Aber das sind so die Gesetze und die ganzen Theorien. Es sieht ja anders aus in der Gesellschaft, oder? Also wir erleben es ja im Rettungsdienst gerade tagtäglich immer mal wieder. Oder wenn wir gerade am Wochenende mit dem Rettungswagen rumfahren, ja, dann sehen wir da schon unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Alkohol rumdrehen. Und 30% zwischen 16 und 21 trinken Alkohol. Ja? Und zwar regelmäßig.
Und die große Gefahr ist ja tatsächlich, das ist ja vielen nicht bewusst, deshalb messen wir ja immer einen Blutzucker bei der Alkoholintox, die so weggetreten ist. Dass Alkohol, man könnte ja jetzt sagen, ja gut, Alkohol ist ja sehr zuckerhaltig, solche mischen und dann steigt der Blutzucker eigentlich, sollte das ja kein Problem sein. Ja, aber schon ab 2 Bier ist die Leber so sehr damit beschäftigt, diesen Alkohol abzubauen, dass die Gluconeogenese gehemmt wird, also quasi die Neuerzeugung von Glucose. Und das hat dann zur Folge, wenn keine Glucose mehr kommt, dass der Blutzuckerspiegel sinkt. Und da kann man dann schon mal unterzuckern. Deshalb ist das eben nicht gut, auf leeren Magen zu trinken. Die einen sagen ja wegen dem Kater nicht, zum anderen aber auch, weil eben, wie gesagt, ein sehr hohes Unterzuckerrisiko da ist. Gerade bei Diabetikern, die müssen da echt aufpassen. Und deshalb soll man eben kohlenhydratreich sich ernähren dazu. Das heißt, der gute Konterdöner oder eben Nudeln haben ja auch viele Kohlenhydrate, salziges Gebäck oder sowas, hier Salzstangen oder so, das ist eigentlich ganz gut. Und wichtig ist dann zumindest für den Diabetiker, nicht diese Kohlenhydrate, die man dann aufnimmt, bevor man Alkohol trinkt, durch Insulin zu kompensieren.
Ja.
Weil sonst hat man das natürlich aufgehoben, den Effekt, und unterzuckert trotzdem. Und wer jetzt glaubt, das wäre gar nicht so selten, also ich hatte schon mal ich glaube, bei einem 18-Jährigen waren wir in einer großen Diskothek, der war sturzbewusstlos und der hatte tatsächlich einen Zucker von 30, obwohl keine Vorerkrankungen. Also der war ordentlich unterzuckert. Hm.
Und Milligramm pro Deziliter übrigens, ne? Für die.
Ja, genau, das ist unsere Spezialeinheit. Und das ist nicht ohne. Und zu lange ohne Zucker ist auch nicht gesund. Deshalb passt da auf.
Ja. Was meinst du, wie viel sterben pro Jahr so an riskanten Alkoholkonsum? Pro Tag? Entschuldigung, ich mache erstmal pro Tag. Deutschlandweit.
10?
Mehr. Weitaus mehr.
100?
Ja, 202, sagt man so statistisch.
Was?
202, das sind, wenn man nachgerechnet, 74.000 tödliche Unfälle oder Todesfälle durch Alkohol im Jahr. Müsst ihr mal vorstellen.
Also wenn du es jetzt ganz, ganz böse formulierst, aktuell sterben quasi jeden Tag so viele Leute an SARS-CoV-2 oder mit SARS-CoV-2 wie Leute wegen Alkohol.
Ja.
Das schon.
Und das ist schon, ja. Und im Jahr haben wir auch so 255 Unfälle, tödliche Unfälle, also mit dem Auto. Das ist einfach auch trotzdem noch eine viel zu hohe Zahl. Für einige klingt das wenig, ich finde das viel zu viel. Sollte auch nicht so sein, weil ihr reißt damit nicht immer nur euch in den Tod, sondern meistens auch andere. Ja. Und
das
will man
Punkt,
nicht erleben.
Ja.
Nur deswegen.
Aber selbst wenn wir es feststellen würden, dürften wir es ja der Polizei nicht erzählen, wie wir ja im Rechtspodcast gelernt haben.
Genau, ne? Das ist, also ihr könnt euch uns das ruhig erzählen. Wir müssten es aus medizinischen Gründen schon mal wissen, ob ihr was eingenommen habt, sowohl Drogen als auch Alkohol. Deswegen teilt uns das mit. Auch wir haben ja die Verschwiegenheitspflicht. Und die sollte da auch gelten, auch gegenüber der Polizei. Das heißt, wir werden das nicht erwähnen. Es sei denn, ihr wollt es denen sagen, dann macht das ruhig. Aber wir werden das
oder
nicht
tun. Oder ihr sagt, kündigt großkotzig an, ja, ich fahre jetzt nach Hause. Dann ist das Ankündigung einer Straftat.
Ja.
Denkt da dran. Ne?
Also da sind wir dann auch nicht mehr gefeit. Da können wir auch nicht sagen, jetzt das sagen wir nicht. Weil Straftaten müssen hier auch von uns gemeldet werden, wenn es darum geht. Ne?
Dürfen. Solange sie in der Zukunft sind, bevorstehend, dürfen wir das machen.
Genau. Ja, aber mal wieder so ins Medizinische rein. Alkohol nehmen wir übrigens schon ab dem Mund auf. Ja, für die das noch nicht wissen, das geht nicht erst los im Magen, sondern schon über die Schleimhäute und die Speiseröhre können Alkohol aufgenommen werden.
Ich dachte gerade schon, wie soll man das denn sonst aufnehmen, wenn ich durch den Mund, aber jetzt, ich weiß, was
so,
du meinst.
Wie
die Aufnahme quasi des Körpers.
Ja, die Resorptionsorgane.
Ja.
Ne? Genau, und ein Viertel passiert dann über die Magenschleimhaut, der Rest über den Darm. Ja, gerade über den Dünndarm. Ja, da wird das meiste so aufgenommen. Und die Geschwindigkeit, manche sagen ja immer so, dass das kann man tatsächlich verzögern, ne, wie schnell Alkohol aufgenommen wird. Das hat immer damit zu tun, wie warm seid ihr, ja, also temperaturabhängig ist das, ist da Kohlensäure zum Beispiel drin, ist es mit Zucker, trinkt man es schnell, ne, also so dieses auf Sturz trinken, wie doll gefüllt ist euer Magen, ja, ist es fetthaltig gegessen und so weiter und seid ihr krank, auch das bestimmt so ein bisschen, wie schnell euer Alkohol ins Blut übergeht, ja, aber so, man sagt immer so, die Verteilung im Körper sind immer so eine Stunde. Dann habt ihr das, was ihr gerade eingenommen habt, auch vollkommen in eurem Blut drinne.
Das wissen ja auch viele nicht, ne? Ja. Dieses, also das ist einem ja nicht so klar, dieses Betrunkenheitsgefühl, das ist ja eine Reaktion auf ein Gift. Mhm. Also, weil irgendwo jetzt versucht wird, was zu dekompensieren. Ja. Ihr seid gerade vergiftet. In dem Moment, wo ihr betrunken seid, natürlich wird das irgendwie positiv assoziiert oder das ist ja der Effekt, den man haben möchte. Aber das ist ein direktes Zeichen eures Körpers, dass hier gerade irgendwie was nicht stimmt. Und wenn ihr dann natürlich noch grippal oder so belastet seid in irgendeiner Form, dann ebnet ihr quasi dem Virus perfekt euren Weg, weil der Körper jetzt so damit beschäftigt ist, irgendwie diese Baustelle Alkohol abbauen zu bekämpfen, dass dann das Virus sagt oder die bakterielle Erkrankung gibt ihm, weil das Immunsystem geschwächt ist. Also seid euch da immer im Klaren drüber.
Weil der Alkohol wird nämlich in der Leber abgebaut. Übrigens nur mal so Fun Fact, wieder 0,1 bis 0,15 Promille pro Stunde. Das könnt ihr auch nicht beschleunigen irgendwie. Das geht nicht schneller oder langsamer. Das ist so, das schafft die Leber einfach nur, wenn die Leber nicht schon einen Knacks weg hat. Ja, also diese Promillezahl müsst ihr euch wirklich mal ausrechnen. Also wenn ihr irgendwo pusten solltet mal, weil bei der Polizei seid, dann könnt ihr euch ausrechnen, bei 1,0 Promille, ja, würde es so 10 Stunden dauern, bis ihr wieder komplett auf Null gefahren seid. Ja, also das kann man nicht beschleunigen. Lasst euch da bitte von Freunden oder so nichts einreden, dass das irgendwie schneller geht, weil ihr, keine Ahnung, Sport macht oder im Schlaf. Nein, die Leber baut das wirklich nur so langsam in Anführungsstrichen ab.
Aber entgiftet die Leber nicht irgendwie über Schwitzen? Deshalb soll man in die Sauna. Ich hatte tatsächlich eine Ahnung, wenn ich Sport gemacht habe, war ich danach nüchtern.
10% machen sie über Lunge, über die Haut und über die Nieren. Aber 10% halt von dem Promillegehalt, das ist nichts. Ne? Vielleicht machen sie da eine halbe Stunde gut. Wow. Aber ja, die meisten trinken ja nicht nur ein Bierchen. Ne?
Nee, das stimmt.
Und deswegen, ja. Und was ist eigentlich so giftig daran im Körper? Also der Alkohol selbst, eigentlich erstmal nicht, eher die Stoffe, die dann kommen. Ne? Und zwar, es gibt so, also die Leber baut das dann nachher ab. Gibt ja so die Aufspaltung und danach den Abbau. Und gerade bei der Spaltung, das heißt in der ersten Phase, entsteht dann dieses Acetaldehyd. Und dieses Acetaldehyd, das ist giftig. Also das macht wirklich vieles kaputt. Das greift die Zellmembran an, verursacht auch Schäden, wenn es dann in größerer Menge entsteht. Und dieses Acetaldehyd muss so schnell wie möglich irgendwie umgewandelt werden im Körper. Und wenn das nicht schnell genug passiert, ja, dann kann man da auch Schädigungen im Gehirn haben. Und da muss man ganz klar sagen, Leute, gerade in eurer Pubertät, wo euer Körper sich so entwickelt, noch das Gehirn und alles andere, eure Persönlichkeit, also wir reden hier von einem Zeitraum zwischen 12 und 18 Jahren, ja, also das Lebensjahr, da entwickelt sich so viel in eurem Körper, noch bis zum 21. Lebensjahr. Und wenn ihr da regelmäßig Alkohol konsumiert und das in Massen, dann macht ihr da echt viel kaputt. Dadurch entstehen übrigens auch Depressionen und sowas alles. Ja, und das tut mir immer so in der Seele weh, wenn ich so Jugendliche treffe, die nachher dann ja in der Pflege sind, weil sie ja keine Persönlichkeit mehr ausentwickelt haben oder eine gestörte Persönlichkeit entwickelt haben, aufgrund vielleicht von massivem Alkohol- und Drogenkonsum.
Übrigens, zwischenzeitlich ist auch mal so ein Zwischenprodukt Essigsäure. Ja. Also, wer schon mal Essigsäure oder so vor sich hatte, der weiß, das ist jetzt vielleicht nichts, was man jetzt gerade trinken möchte. Aber ja, zwischenzeitlich entsteht auch das.
Ja, und da sind wir eigentlich schon fast weiter. Ne? Also nachher wird das dann schön abgebaut. Fettleber ist übrigens so ein kleines Stichwort, ja. Und viele denken so, wenn sie Alkohol trinken, da bauen die schön Fett ab, weil sie ja dadurch auch ein bisschen mehr schwitzen und so, aber nee, dem ist nicht so. Ja, also
da habe ich noch nie gehört, dass das einer denkt.
Das, ja,
also wer denkt, dass Alkohol das, ja, dünn macht, der Alkohol macht dick. Das gibt, man sagt nicht umsonst Bierbauch.
Ja. In der zweiten Phase nämlich, ja, im Abbau, da entsteht dann eben auch alles Mögliche für den Citratzyklus und für den Fettsäurezyklus. Und diese Fettsäuresynthese, die sorgt dann dafür, dass das Fett sich schön anhäuft, vor allen Dingen auch in der Leber, aber auch im Bauch und so weiter. Ne? Also da, wo ich es alles nicht habe. Und gerade Fettleber will man nicht haben. Ja? Die ist dann auch nicht mehr so funktionsfähig und das wird auch ganz schwer wieder abgebaut. Also da echt sollte man aufpassen. Erlebt man bei Alkoholikern dann noch viel. Ne? Ich weiß nicht, dieses Auskultieren mit dem Stethoskop zum Beispiel, wie groß die Leber ist, hält man mal so Stethoskop an den Bauch und kratzt so an der Leber lang. Ja? Und kann dann quasi, wenn man das Stethoskop verschiebt, einfach mal gucken, wo ist, also das muss man wirklich mal gehört haben, wo ist dieses Kratzen noch dumpf und wo ist es hallend. Und dann kann man so sehen, und wenn man weiß, wie groß eine Leber sein sollte, kann man sehen, okay, ist die Leber wirklich vergrößert, na, beschädigt, was auch immer. Also habe ich mal unsere...
So, wir im Westen, wir haben tatsächlich da was für, das nennt sich Sonografie. Ich werde hier mal anregen, dass ihr auch mal so ein Gerät bekommt.
Danke, ja, schick uns mal sowas zu.
Dann müsst ihr nicht auf den Bauch rumklopfen.
Ja, das fand ich nur mal spannend. Das hat uns mal der Notärztin erzählt. Ja, Sonografie ist aber auch wirklich so ein neues Ding. Ich glaube, das hält sich auch nicht lange. Ja,
das wird sich nicht durchsetzen.
Aber
was man vielleicht auch nicht weiß, wenn man über 5 Jahre täglich über 90 Gramm Alkohol zu sich nimmt, dann entsteht eine alkoholische Kardiomyopathie. Mhm. Und das haben tatsächlich super viele Patienten. Alkoholiker, also 90 Gramm jetzt jeden Tag, das ist schon eine Hammerdosis.
Mhm. Polyneuropathie übrigens
haben, auch. Ja. Genau, aber das haben viele Alkoholiker, diese typischen Brustschmerzen, ja, die sie dann haben. Das ist diese alkoholische Kardiomyopathie. Also genau, und da fährt man dann teilweise wirklich zu einer Person 3-mal am Tag, mhm, oder 2-mal am Tag mit Tatütata, so teilweise sogar mit Notarzt, weil die natürlich Brustschmerz, also Herzinfarkt-Symptome beschreiben. Ja. Ja, und wenn man das dann noch 10 Jahre länger durchzieht, wird sich irgendwann dann die Herzinsuffizienz ausbilden. Also die Lebenserwartung sinkt da schon deutlich.
Oft kommt es ja auch vor, dass die Leute sagen, beziehungsweise ich kenne das auch, ne, ich sage immer, ich vertrage nicht so viel Alkohol, also mich killt man mit Sekt und anderem sehr, sehr schnell. Ja, aber woran liegt das eigentlich, dass der eine mehr Alkohol verträgt als die andere Person? Und tatsächlich gibt es eine Gewöhnung an Alkohol. Also der Körper kann sich bei regelmäßigem Konsum an Alkohol gewöhnen. Ja, das liegt nicht unbedingt an eurem Kopf, sondern an, zumindest vermutet man, dass es an einer sogenannten mischfunktionellen Oxygenase liegt oder auch kurz MEOS genannt. Das ist so ein interessantes Enzym, das dafür verantwortlich ist, dass der Alkohol schneller dieses Gift, dieses Acetaldehyd abbaut. Ja, das entwickelt oder beziehungsweise entsteht immer mehr in der Leber, um die Leber zu unterstützen, eben diese Gifte abzubauen und sorgt eben auch dafür, dass dieses Gefühl, betrunken zu sein, bei euch nicht schneller auftritt. Soll jetzt aber nicht heißen, ja, je mehr ich trinke, desto gewöhnlicher bin ich und deswegen habe ich mich da auch länger unter Kontrolle. Ja, das Problem ist, ihr trinkt mehr dadurch. Ja, das macht's wieder so gefährlich. Und das schafft das MEOS dann auch wieder nicht. Also ihr vergiftet eure Leber immer weiter. Aber dieses MEOS-Enzym ist halt ganz interessant, gerade im asiatischen Raum, weil da kann es wohl kaum im Körper entstehen. Also asiatische Menschen können dieses MEOS-Enzym kaum entwickeln und sind dadurch immer öfter schneller betrunken. Kleiner Funfact nebenbei.
Was? Ja. Aber auch kleiner Funfact, es gibt tatsächlich eine Personengruppe, aber da soll man sich jetzt nicht drauf freuen. Und zwar gibt es tatsächlich eine Personengruppe, und das ist die mit einer ischämischen Kardiomyopathie. Also wo so Verengungen von oder Durchblutungsverstörungen im Herzen sind und deshalb verengte Herzkranzgefäße vorliegen. Die könnten sogar tatsächlich von ein, zwei Drinks am Tag profitieren von so einem mäßigen Alkoholkonsum, weil sich das dann, wie gesagt, mittelfristig dilatativ, also weiternd äußert am Herzen.
Ja. Deswegen ist Alkohol ja auch in manchen Medikamenten tatsächlich drin. Nicht nur, damit es besser aufgenommen wird, sondern eben auch aus therapeutischen Gründen.
Und ich wollte letztens mal Baldrian kaufen, da wurde ich nach dem Ausweis gefragt. Das mit Alkohol versetzt.
Ja, ist so. Baldrian eben gerade bei der Gärung entsteht da eben auch. Ne? Ist aber schön, dass du gefragt wurdest noch, ja. Hast du dich wieder rasiert, oder?
Ja, genau.
Schön. Deswegen sind übrigens Alkoholiker, die wir regelmäßig in die Klinik leider fahren, manchmal so hoch mit Promille versetzt. Also ich hatte einen, der hatte 3,5 Promille. Wir lernen da noch, was das bedeutet. 3,5 Promille, da würde ich liegen und versuchen, dann irgendwie ins Bett zu robben. Der lief geradeaus und redete mit uns, als ob nichts gewesen wäre. Ja?
Das ist echt krass, ja.
Oh, das erleben wir im Rettungsdienst vor allen Dingen auch regelmäßig und da bin ich immer wieder erstaunt, wie der Körper das so machen kann. Aber wahrscheinlich verantwortlich ist auch da wieder dieses Meos-Enzym. Hätte ich nicht gedacht. Ne? Dennoch alles wirklich schädlich. Also die Leute, wir erleben es ja auch, das macht das Gehirn kaputt, kognitiv seid ihr echt fertig. Ja, wenn ihr regelmäßig Alkohol zu euch nehmt und das stört schon ziemlich viel. Auch die Konzentration wird dadurch nicht verbessert. Also gerade im Schulalter sollte man ja doch ein bisschen lernfähiger sein und konzentrationsfähiger, wenn man das eben nicht macht. Du. Mensch, so viel Du ist dir hier ausspreche.
Ich verstehe auch gar nicht, warum das so cool ist, Alkohol zu trinken. Also wenn ich mir damals so zurückdenke in die Schule irgendwie, so in der Oberstufe, da waren alle immer so voll cool, wer am meisten verträgt und der verträgt voll viel und keine Ahnung, was daran so cool ist. Also ob das noch irgendwelche Überbleibsel aus irgendwelchen Ritualen von irgendwelchen Stämmen sind, wo man sich betrinkt und der es am längsten aushält, ist ein Stammeshäuptling, was auch wieder sich kein Mensch erklären kann. Also ich konnte es noch nie verstehen, warum das immer die coolsten sind oder warum man so cool ist, wenn man Alkohol getrunken hat. Kann ich nicht nachvollziehen.
Ich glaube, letztens habe ich schon erzählt, ne, jugendliche Gruppe trinkt Alkohol, einer macht hier einen auf, ich trinke auf Ex und dann lassen sie ihn einfach, schmeißen ihn in den Busch und lassen ihn da liegen. Ne, wäre der Lehrer nicht vorbeigekommen,
habe ich erzählt. Ja. Ne?
Das weiß ich nicht. Also Leute, wenn ihr euch schon gegenseitig da irgendwie betrinkt, dann bringt euch auch schön sicher nach Hause.
Übrigens, ich möchte jetzt hier kein schlechtes Gewissen erzeugen, aber nur mal so ein Fun Fact. Ein Glühwein hat 300 Kalorien, nur zur Info.
Oh, ja, das würde wieder die interessieren, die so ein bisschen auf die Ernährung achten. Ja. Wollen wir mal gucken, was wie viel Promille ausmacht schon? Ich finde das immer super spannend. Also vor allen Dingen lernt man dadurch auch, warum man manchmal auch mal nicht mehr diskutieren kann mit Leuten ab einer gewissen Promillezahl. Wir können mal kurz reingehen so in dieses noch unter 0,5 Promille, was da alles so im Körper schon passiert. Findest du in Ordnung?
Ja, erzähl, ich bin gespannt.
Du kannst auch immer was dazu bringen, also ist kein Problem.
Nee, ich höre einfach.
Ja, nur mal so, ich mache nebenbei in 10. Klassen immer Alkoholaufklärung in Chemie. Wir gehen da immer wirklich ganz genau nochmal auf alles ein. Und die finden das immer super spannend. Deswegen. Also 0,1 Promille, da seid ihr immer so ein bisschen enthemmt. Das merkt man auch. Die Leute werden ein bisschen freudiger, gerade die, die sich sonst nicht so trauen, mit einem zu reden. Ne? Oder manchmal in der Ecke
sitzen.
Zum Beispiel. Ja. Die werden dann kontaktfreudiger und gelöster. Aber man fängt auch hier schon an, so ein bisschen Entfernungen falsch einzuschätzen. Ja, das sieht man dann gern schon mal, wenn die dann so versuchen, nach einem Glas zu greifen, so ein bisschen daneben greifen. Ja, also da fängt es schon mit 0,1 an und das wird schlimmer, wenn man dann auf 0,3 Probille ist. Ja, da fängt man dann auch langsam an, so ein bisschen Tunnelblick zu entwickeln. Man hat so ein Reaktionsvermögen wie so eine Gurke. So eine leichte, eine kleine noch, ja. Kritikfähigkeit ist auch nicht mehr so gegeben. Also wenn man sagt, du, ich muss mal kurz drüber reden, na, also Luis, das, was du letztens hier abgezogen hast, ja, das fand ich nicht in Ordnung, würde der Luis da gleich sagen, ja so, was?
Ich habe aber auch einen Kumpel, der, wenn er getrunken hat, da wird er so anstrengend und so zickig und so unausstehlich. Ich verstehe es wirklich nicht, warum manche Leute ihre Persönlichkeit so verlieren dadurch. Also wirklich, boah.
Krass, ne?
Also, es gibt Leute, die kannst du betrunken nicht ertragen, wirklich.
Ja, es gibt so Menschen, die werden dann immer ruhiger. Ich bin zum Beispiel, ich werde immer ruhiger, wenn dann doch mehr
genau,
Alkohol dabei ist.
Genau, das stimmt.
Ja, dann quatsche ich nicht mehr so viel, alles andere hört mir mal nicht aus. Andere wiederum werden sowas von hyper und springen dann und tanzen am besten auf den Tisch rum, wo du denkst so, wow, was ist denn das? So kennen wir ihn ja gar nicht. Ja.
Ja.
Und wenn sie dann auf 0,5 Promille sind, dann fangen sie auch schon an, noch weniger zu sehen. 15% übrigens, Sehleistung. Sind schon weg. Und Reaktionsvermögen, darüber wollen wir gar nicht mehr reden, weil du kriegst sowieso Geschwindigkeiten nicht mehr so ganz eingeschätzt. Dadurch passieren dann auch immer mehr Unfälle, wenn dann Fußgänger einfach mal über eine rote Ampel gehen. Ja. Ich denke da mal an eure Straße. Wo bringst du mich da immer hin, wenn wir mal einen Döner essen wollen? Mehr machen wir da natürlich
nicht. Typischer Platz.
Typischer Platz, ja. Wenn die Leute da teilweise mit Straßenbahn, Auto, Fahrräder, E-Scooter, dass da noch nicht viel passiert ist, weiß ich nicht. Oder ist da eher so Verkehrsunfallpunkt Nummer 1?
Also da gibt es tatsächlich den Barbarossa-Platz, da würde ich sagen, ist es noch schlimmer, aber ja, da sind natürlich also Zürbischer Straße gerade, das sind regelmäßig Schlägereien. Letztens wurde einer tatsächlich einfach erstochen auf der Zürbischer Straße morgens. Also okay. Die Anwohner sind sich da auch schon über beschweren, über die ausufernden Party-People da. Man denkt ja immer, wenn man getrunken hat, ist alles erlaubt, ne?
Ja, das sowieso, das entschädigt ja auch immer alles dann, ne? Also als ob wir dann mehr Verständnis aufbringen würden für alles, ja. Gerade auch was die Strafverfolgung angeht, aber naja. Ab 1,2 Promille beginnt das sogenannte Rauschstadium. Ja, das heißt, ihr seid da wirklich räumlich sehen, geht gar nicht mehr. Es ist nicht so ein 2D-Sehen, aber es ist schon wirklich schlimm. Teilweise seid ihr schon ein bisschen verwirrt. Ihr fangt an, auch Sprechstörungen zu haben und Gleichgewichtsstörungen. Das heißt, die runden Füße beginnen ab jetzt schon gut. Und ihr bekommt Orientierungsstörungen. Ihr seid gar nicht mehr kritikfähig. Also wenn ich jetzt sage, ja, der Louis hat echt eine Kackfrisur, dann würde er da schon ein bisschen blöd drauf reagieren.
Ja, würde ich halt auch blöd drauf reagieren, wenn ich nüchtern bin, aber ja, weiter.
Ja, aber das...
Christian einfach, ja, dann beleidigst du einen, dann haut der mich einfach. Kann ich gar nicht verstehen, das muss der Alkohol gewesen sein.
Ja, wahrscheinlich. So, ab 2 Promille seid ihr dann schon betäubt. Ne? Das ist Betäubungsstadium übrigens auch. Da fangt ihr an, eure Bewegung nicht mehr koordiniert zu machen und ihr erbrecht euch eventuell vom Alkohol. Das heißt also, wenn einer anfängt, vom Alkohol zu reiern, ja, dann könnt ihr sagen, oh, da könnten schon mal 2,0 bis 3,0 Promille drin sein. Was hier gefährlich ist, ist auch...
Oder ein schlechter Döner.
Oh ja. Auch die Erschlaffung der Muskulatur kommt dazu und das ist wirklich gefährlich. Oh, musstest du das jetzt sagen? Das ist, ja, das gibt Ärger. Und ab 3 Promille wird es wirklich lebensgefährlich, Leute. Also auch wenn wir erzählen, dass wir schon Patienten hatten mit 3,0 Promille, ja, das ist eigentlich so ein Stadium, da fangt ihr an, in die Bewusstlosigkeit zu rutschen. Da wird die Atmung betroffen sein, auch die Reflexe und vor allem auch das Bewusstsein können hier echt massiv eingeschränkt sein. Ab 3,0 Promille, da sollte man nicht hinrutschen. Also wenn ihr da irgendwie doof hinfallt und dann liegen bleibt und ihr seid alleine, dann Prost Mahlzeit. Also echt, dass euch da hoffentlich noch einer findet, das wünscht man euch dann nur noch. Ja.
Ab wann ist denn dieses Stadium, wo man so krass müde wird? Weil das wird ja häufig verwechselt mit, der hat jetzt eine Alkoholvergiftung.
Ja, das ist, geht ab 2,5 bis 3 Promille los dann, ja. Ja, wo man richtig müde wird und wegdriftet auch. Da kann man schon von ausgehen. Ja. Krass, aber wie gesagt, so eine Intoxikation, die beginnt eben eigentlich schon ab Konsum Alkohol. Das ist eigentlich alles eine Alkoholintoxikation, weil ihr ein Gift hingibt. Ich nenne es immer so bis zum gewissen Stadium ein Abusus, also ein Missbrauch. Ja, klingt immer schlimm, aber medizinisch klingt es auf der Anamnese richtig toll. Und ja, eine Intoxikation ist wirklich, wenn man dadurch dann schon solche Koordinationsschwierigkeiten bekommt oder eben sogar Bewusstseinsschwierigkeiten da. Sollte man davon ausgehen. Aber soll man immer einen Rettungswagen rufen, wenn einer einschläft? Das ist eine gute Frage. Da können wir jetzt echt drüber diskutieren.
Deshalb wollte ich ja gerade fragen. Also bilde mir ein, es gibt, bevor man jetzt wirklich da in den 2,5 Promille-Stadium ist, schon noch ein Stadium, wo auf einmal diese Müdigkeit kickt. Mhm. Einfach, dass man unfassbar müde wird.
Ja.
Und viele geben dieser Müdigkeit dann nach. Und das wird dann häufig aus meiner Sicht missverstanden mit, der ist jetzt eine Alkoholvergiftung und muss jetzt hier ins Krankenhaus.
Ja.
Dabei muss er einfach nur schlafen.
Also manchmal muss man das wirklich, also manche Leute versuchen die Leute gar nicht richtig wach zu machen, mal so richtig ordentlich zu rütteln, ihn anzubrüllen, ja, und mal so ein bisschen aufzuhelfen und da sagen, er soll die Augen aufmachen. Man muss den Leuten wirklich graduell sagen, jetzt die Augen aufmachen, schau mich bitte an und sowas, bevor man hier irgendwie urteilt und sagt, der ist bewusstlos.
Also man könnte ja mal den Test machen, also es ist immer dann gefährlich, wenn kognitiv irgendwas falsch, also man sagt ja nicht umsonst, der Patient ist wach, orientiert, ansprechbar. Und wenn man jetzt plötzlich verwirrt ist oder orientierungslos, also wenn er die einfachsten Fragen nicht mehr beantworten kann, wie heißt du, wo bist du, wer bin ich vielleicht sogar, dann ist das schon ein Hinweis auf, okay, da stimmt schon etwas nicht mehr. Mhm. Alkohol entzieht aber trotzdem ja dem Körper einfach nur Wasser und das macht dann diese Müdigkeit. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, lass mich einfach nur schlafen, ja, ich bin der Louis, nerv mich nicht, dann weißt du eigentlich, okay, der ist jetzt einfach nur müde, weil vielleicht vorher schon wenig getrunken und jetzt einfach dehydriert. Das ist übrigens dann fraglich auch der Grund, warum man so Kopfschmerzen hat am nächsten Tag. Also ich baller mir dann einfach zwischendurch immer ein bisschen Wasser rein und dann 2 Liter Wasser am nächsten Tag und dann habe ich meist auch nichts mehr an Kopfschmerzen.
Also immer gleich eine Kopfschmerztablette reinmachen ist eigentlich nicht so der Weg. Versuch's doch erstmal mit Wasser, ja, und elektrolythaltigen Sachen, ja, Bananen und Obst und was auch immer alles mit rein kann, um euren Zucker sowohl raufzureißen, also Brot beispielsweise auch, ne, als auch den Wasserhaushalt wieder hinzubekommen. Ja. Apropos Wasser, liebe Mädels, wenn ihr die gleiche Menge Alkohol trinkt wie wir, seid ihr leider länger betrunken oder habt zumindest länger Alkohol im Blut. Ja, das ist einfach so, weil der Körperfettanteil bei Frauen größer ist. Ja.
Wo sind da die Chancengleichheit?
Ja, echt mal. Ne, auch die Natur fängt ja an, die Frauen zu benachteiligen. Aber es ist wirklich so, ich habe das mal ausgerechnet, wenn man jetzt hier zum Beispiel so 16 Gramm rein Alkohol trinkt, bei Wodka zum Beispiel, bei einer 80 Kilo schweren Person, ne, männlich und weiblich, das mal ausgerechnet, da gibt es immer so einen Faktor, den man da einbezieht. Bei Männern nehme ich dann den 0,68, bei Frauen 0,55. Und wenn man eben jetzt hier diese 16 Gramm trinkt, mal 3,5, also ich sage jetzt einfach mal 3,5 Wodka E. So, hast du getrunken, dann brauchst du so, ich muss mal kurz durchzählen, von 15 Uhr bis 0 Uhr, bis das alles wieder raus ist. Frauen brauchen dann von 15 Uhr an bis 2 Uhr tatsächlich, bis die Blutkonzentration, die Alkoholkonzentration im Blut wieder weg ist. Ja, also das ist leider so. Das heißt, wenn ihr genau das gleiche trinkt wie euer Freund oder eure Freunde, eure männlichen, dann müsst ihr davon ausgehen, dass ihr länger betrunken seid.
Ja, und wichtig, Alkohol steigert das Cholesterin.
Ja.
Und wer weiß, Cholesterin ist ja absolut hua. Um
Gottes, ja.
Herzinfarktrisiko. Ja. Aber ja, jetzt natürlich nicht wegen einmal Alkohol trinken, aber da kann ich wieder nur auf diese berüchtigte Kampagne verweisen, kenn dein Limit. Mhm. Also ich war zum Beispiel letztens bei einer Karnevalsveranstaltung, nicht bei dem Superspreader-Event am Zürbischer Platz. Und da habe ich dann tatsächlich, also das ging ewig, 7 Stunden oder so. Und ich habe tatsächlich auch vorgetrunken und dann währenddessen getrunken, aber ich habe tatsächlich dann ab einem gewissen Punkt gesagt, ich höre jetzt auf. Das war, glaube ich, so 3 Stunden vor Veranstaltungsende. Und dann hatte ich auch am nächsten Tag keinen Kater tatsächlich. Hm. Und ich habe das alles gut überstanden. Ich hatte zwar auch die Müdigkeit, die dann gekickt hat, so nach 1,5 Stunden. Aber ja, das nenne ich jetzt mal ganz arrogant verantwortungsbewusstes Trinken. Ja.
Ich werde auch öfter gefragt, ob ich als DJ immer Alkohol trinke. Tatsächlich finde ich als DJ, wenn ich in so einem Club bin, dann habe ich eine Verantwortung auch für meine Leute, die vor mir tanzen. Ja, also.
Und weil alle das machen, mache ich das dann auch.
Meine Gäste, genau. Und nee, eben nicht. Also es gibt vielleicht zum Anfang mal ein Mischbier. Maximal, ein Alster oder sowas, ein kleines. Aber sobald es dann wirklich an Gäste geht und sowas, wir kontrollieren die Lautstärke, wir passen auf, dass es den Leuten gut geht. Wenn da jemand stürzt oder irgendwie behandelt werden müsste, dann müssen wir darauf auch reagieren, mal das Licht anmachen oder wenn es zu einer Schlägerei kommt oder sowas. Ich finde, es ist schon eine Mitverantwortung, nicht nur für die Musik und die Stimmung, sondern man muss da auch wirklich auf einige Sachen achten. Und manche übertreiben es da ganz schön von den Kollegen. Ja, die knallen sich da ordentlich was rein und ich denke so, Mann, wie treffen die da überhaupt noch die Tasten und die Plattenspieler? Ja. Also ich finde es schon wichtig, da nicht betrunken zu sein oder überhaupt Alkohol zu trinken.
Ja.
Und es macht mal Spaß, den Leuten zuzugucken manchmal, wie sie sich so verhalten.
Ich meine, du musst dich ja auch konzentrieren. Ja. Sonst wird nach einer Stunde die Musik ja voll beschissen.
Ja. So passiert es auch öfter mal, dass plötzlich in einem Club öfter die gleichen Titel innerhalb von einer Stunde laufen. Ja, weil der andere es gar nicht mehr checkt oder ihm das egal ist oder eben er sich nicht mehr konzentriert hat. Ja, ich hatte da schon mal einen Kollegen, den musste ich sogar rausschmeißen, weil er einfach überhaupt nicht mehr ging. Der hat, glaube ich, drei Minuten lang hat er immer alle 4 Takte eine Wiederholung eingebaut, hat das nicht gecheckt, dass er auf diese Taste gedrückt hat. Alle 4 Takte hat sich der Song wiederholt. Ding, ding, ding. Das ist so geil.
Aber es hat vermutlich auch keiner mehr im Saal gecheckt.
Doch, die haben das eben gemerkt, aber er hat das auch gar nicht mehr realisiert. Das hat man gesehen, wie soll seine Wahrnehmung schon eingeschränkt ist, dass die Leute schon Buh gerufen haben. Teilweise sagt er, was bist du denn für ein Kloppi und sowas.
Buh.
Ja, das ist wirklich so. Und da kommst du rein aus deiner Pause und denkst so, was ist denn hier los? Ja.
Buh.
Das Lied ist doch toll.
Schon die Tomaten.
Warum wiederholt sich das die ganze Zeit? Ja. Ja. Aber wo wir gerade mal vom Club sprechen, was, muss ich auch sagen, immer mehr zunimmt, zumindest ist das mein subjektives Empfinden, ist wieder dieses, ja, ich habe eigentlich nur 2 Bier getrunken und danach war ich weg. Das kann doch nur K.O.-Tropfen gewesen sein. Und ich glaube, diese Sache, also diese Ausrede möchte ich manchmal auch sagen, manchmal sind es auch Ausreden, diesen Satz bekommen wir auch im Rettungsdienst öfter zu hören. Ja, die hat bestimmt irgendwas reinbekommen. Ja.
Sehr, sehr sensibles Thema.
Ja.
Aber ja, es halt, ja, es wird halt, also ich weiß, kann ich wieder sagen, also es ist ja irgendwie scheinbar so ein Wettkampf, wer am meisten verträgt. Mhm. Und viele wollen sich einfach nicht eingestehen, dass sie nichts vertragen, was ja nicht schlimm ist. Aber das dann auf K.O.-Tropfen zu schieben, fraglich, schwierig. Vor allem teilweise versucht man ja dann so eine Analyse zu machen. Hast du irgendwie aus offenen Getränken getrunken? Nein. Hast du im Club irgendwas getrunken? Nein. Ja, wo sollen die K.O.-Tropfen dann herkommen? Also die werden nicht vom Hersteller in die Flasche gebracht, wenn man nur mit seinen Freunden vorgetrunken hat. Mhm. Schwierig.
Genau, also es ist wirklich, wirklich heavy und wenn man dann aber analysiert mit den Leuten, wie viel hast du eigentlich getrunken und dann geht man wirklich jedes Getränk so durch und rechnet ein bisschen und dann sagt, na, lag's vielleicht doch noch daran und wir haben euch ja vorhin auch die äußeren Faktoren erzählt, ja, wofür um davon das alles abhängt, wenn man dann noch ein bisschen verschnupft war und so, dann kann das auch mal reinhauen und da gibt's nicht diese Regel, ja, aber sonst vertrage ich auch immer so viel. Ja, nee, das ist immer abhängig davon, wie euer Tag so war, wie ihr so drauf seid, was ihr gegessen habt und so weiter. Also deswegen nenne ich es manchmal
auch eine Ausrede. Dem Körper so geht.
Ja.
Manchmal ist es das. Aber was sind denn K.O.-Tropfen?
Ja, was sind K.O.-Tropfen? Eigentlich ist es Liquid Ecstasy. Ja, so nennt man es zumindest in der Szene. So richtig chemisch heißt es Gamma-Hydroxybuttersäure, also GHB. Und dann gibt es auch noch GLB, irgendwie dieses wie heißt das? Gamma-Butyrolacton, irgendwie so. Ist auch egal.
Aber gibt es nicht auch K.O.-Tropfen irgendwie so mit Tropfen Dormicum oder so?
Ja, gibt es auch Ketamin zum Beispiel, wird gerne mal geben. Oder auch Dormicum. Also Ketamin kann man auch geben. Das Problem ist, alle vier Sachen oder auch teilweise, also Benzodiazepine im Allgemeinen, ne, oder Barbiturate werden genommen. Und die sind oft geruchslos. Manchmal schmecken sie so ein bisschen nach Seife vielleicht, beschreibt man dann so in wissenschaftlichen Tests, aber das kriegt man oft gar nicht mit. Ja, irgendwann schmeckt der Alkohol auch einfach nur noch nach Wasser, wenn man genügend getrunken hat und dann kriegt man das nicht mit, weil die Geschmacksnerven werden ja auch irgendwann gelähmt. Ja.
Aber genau, dieses Benzodiazepine, wenn man das bekommt zum Beispiel, das macht halt auch, das ist ja Dormicum, haben wir auch auf dem Rettungswagen, vergesslich, kann sich ja nichts mehr erinnern.
Ja, und das ist so das Problem, dass die meisten dann, wenn sie dann wieder davon aufwachen, weil sie diese Dosis voll genommen haben, nichts mehr wissen von dem, was passiert ist. Ja. Am Anfang macht es erstmal nur enthemmt. Ja. Man ist auch wie bei Alkohol erstmal ein bisschen freudiger und ein bisschen lustvoller, muss man das mal so bezeichnen. Aber so nach 10 bis 20 Minuten tritt dann die volle Wirkung ein, wenn ihr das alles getrunken habt. Und das ist dann wirklich gefährlich. Warum machen das Menschen überhaupt? Ja, natürlich. Manche machen das einfach, es gibt welche, die machen das aus Scherz. Die finden es einfach nur lustig, wie man sich danach verhält. Und dass man dann irgendwo dann in der Ecke liegt, ja, und überhaupt nicht mehr auf sein Leben klarkommt, auf gut Deutsch gesagt. Also ihr könnt da wirklich bewusstlos werden, ihr fallt ineinander zusammen, ihr verliert sofort, also sehr, sehr schnell die Koordination über euren Körper und das macht es wirklich sehr gefährlich. Deswegen schützt euch wirklich immer vor sowas. Wenn ihr irgendwo auf einer Party was trinkt, dann lasst euer Getränk immer in der Hand. Ja, trinkt es aus und dann stellt erst das Glas ab. Lasst es nicht irgendwo stehen, auch wenn ihr vielleicht nur einen Meter daneben steht und mit euren Freunden und Freundinnen feiert. Das geht so schnell manchmal. Ja, so ein paar Tropfen nur rein, reichen schon aus. Ich empfehle euch übrigens so ein Galileo-Experiment wieder von der Sendung Galileo. Da hat es mal eine Reporterin probiert. Unter ärztlicher Aufsicht hat sie das gemacht. Und das ist wirklich krass, wie schnell und also wie schnell das wirkt und was da so alles passiert. Und sie versucht das noch irgendwie zu beschreiben, aber dann kann sie es gar nicht mehr, weil sie so weggedüselt ist, dass sie nur noch Blödsinn erzählt. Die krabbelt dann alle an und möchte mit allen kuscheln. Und irgendwann ist sie voll weggetreten. Ja. Und andere wiederum machen das nicht nur aus Scherz, sondern auch, weil sie eine Absicht haben, euch eventuell mitzunehmen, was zu klauen.
Gibt's übrigens auf TikTok ein Video zu. Da ist jemand, also das sehr verdeutlicht schön, wie schnell das geht. Also das ist richtig krass, hätte ich auch nicht gedacht. Da filmt sich jemand, so ein Mädel auf einem Festival, einfach so mit dem Selfie, so Instagram-mäßig, macht eine Story und filmt sich einfach und dreht sich dabei und hat in der rechten Hand einen Bierbecher. Und du glaubst nicht, wie schnell das geht. Da steht, du siehst nur neben ihren Typ, ja, sie filmt einfach, dreht sich dabei und sie kriegt es gar nicht mit in der Situation. Der macht in Sekundenschnelle, zack, hat er ihr da irgendwas reingetan in den offenen Becher und die hat davon nichts mitgekriegt. Und wahrscheinlich hat ihr irgendeiner in der Story nachher drauf reagiert und gesagt, mal, guck mal, da hat dir gerade einer was ins Glas getan. Aber das ist richtig, richtig krass, wie schnell das geht. Also denkt nicht, dass ihr da irgendwie dem überlegen sein könnte. Deshalb nicht aus offenen Getränken trinken. Wenn ich irgendwie ein Flaschengetränk im Club habe oder so, dann habe ich auch immer einen Daumen drauf tatsächlich. Und
immer.
Genau.
Ja, also ich habe auch wenn als DJ zum Beispiel meine Flaschen, die sind immer zugedreht, also ich, Wasserflasche oder sowas ähnliches, ne? Auch normale Cola, die ich dann neben mir stehen habe, ist meistens, will ich meistens immer in Flaschen, einfach damit da keiner irgendwie rübergreifen kann und wenn ich mal kurz weggucke auf dem Laptop oder so, dass da keiner was macht. Wenn euch sowas passiert sein sollte oder ihr habt sowas beobachtet, das ist eine Straftat übrigens, ne? Und das Problem ist auch sehr, sehr, nicht sehr lange nachweisbar. Ja, maximal so 24 Stunden und bis dahin muss man auch erstmal wieder klargekommen sein. Also wenn ihr sowas beobachtet, wenn ihr sowas verdächtigt, dann äußert das bitte. Solltet ihr in die Notaufnahme kommen oder Rechtsmedizin ist da auch immer eine gute Anlaufstelle. Ja? Wie auch immer. Es wird Blut abgenommen, es kann dann noch nachgewiesen werden im Blut, aber alles danach, so nach den 24 Stunden, könnt ihr vergessen. Ja? Und gerade eben so ein Bluttest, der ist dann auch erst für einen Strafprozess erlässlich, unerlässlich. Also dafür ist der da. Ne, nehmt den ruhig. Übrigens, ne, der sexuelle Missbrauch von widerstandsunfähigen Personen, wie zum Beispiel durch K.O.-Tropfen, ist Paragraph 179 Strafgesetzbuch. Ja, strafbar. Also hört auf damit.
Da gehe ich von aus, dass er strafbar ist.
Natürlich ist er strafbar, ja. Ne, aber echt, sowas geht gar nicht und wird immer wieder eingesetzt, woher sie es auch immer haben. Ja. Also das Ding wird auf dem Schwarzmarkt gehandelt und sowas und das finden die Leute ganz toll. Die warten manchmal dann draußen auf euch, nehmen euch dann mit. Ich habe eine gute Freundin, die hat das leider erlebt schon in Leipzig. Ja, eine ganz nette Person wirklich und der möchte mir das auch nicht zutrauen. Sie trinkt zwar Alkohol, wenn mal, aber das ist auch immer nur so ein Bierchen und die rief mich dann an, du Christian, ich bin hier auf irgendeiner Toilette und wurde beklaut und alles. Und sie war in Leipzig und nicht in Rostock. Ja, da jetzt mal schnell hinfahren, ging einfach nicht. Ja. Also passt auf euch gegenseitig auf, wenn sowas dazukommt und wenn ihr sowas erlebt, sprecht die Person sofort an oder ruft euch die Security, die Polizei, was auch immer dazu.
Zeit verging schon wieder wie im Fluge.
Und wir haben Drogen noch nicht mal durchgenommen, ne?
Und wir haben Drogen noch nicht mal durchgenommen, also schon wieder jetzt ein Thema für die nächste Folge.
Oh, aber die Hundeläufer freuen sich, dass wir schon wieder ein bisschen überzogen haben hier heute.
Die Hundeläufer freuen sich. Mir schreiben auch voll viele tatsächlich immer, ich bin eine von den berüchtigten Hundegängern.
Also schaut euch schon mal diese Webseite an, hiv-drogen.de. Da könnt ihr nochmal raufgucken, könnt ihr euch schon mal fortbilden für die nächste Folge. Da gucken wir dann uns nochmal die Drogen an in der Partyszene, die gängigen. Und wir packen euch auch nochmal den Beitrag von Galileo rein. Ich finde den gar nicht so schlecht, weil da sieht man das wirklich mal. Sofern ich ihn finde, habt ihr ihn auf jeden Fall in der Beschreibung. Ja, und denkt bitte an die Weihnachtskarten. Ja, also weihnachten@retterview.de.
Also wir müssen, glaube ich, nicht zu viel Werbung dafür machen. Ich glaube, das wird schon laufen. Denn je mehr wir das bewerben, desto mehr Arbeit haben wir am Ende des Tages. Und jetzt 1000 Karten ist halt schon eine Hausnummer. Ne?
Wie jetzt 1000 Karten? Haben wir nicht von 100 geredet?
Ja, ich sage, je mehr Werbung du machst, desto mehr Karten werden das ja.
Gut, meinen nächsten Urlaub also mache ich dann nur in Köln, nur um Karten zu unterschreiben und zu schreiben.
Genau, auch die schon geschrieben haben. Nochmal, jetzt ist quasi der Beginn. Weihnachtskarten@retterview.de.
Weihnachten.
Adresse, Name. Weihnachten, sorry, Weihnachten. Es geht schon los. Am besten machst du das mal so, dass alles ankommt. Genau, und ich würde sagen, bis wann lassen wir das laufen? Dann würde ich mal sagen, 3. Dezember.
Finde ich gut. 3. Dezember.
Gut, ansonsten hoffe ich, dass wir dann dieses Thema ECMO, was wir schon so lange vor uns herschieben. Also es ist kein Spaß, aber das ist so eine komplexe Angelegenheit. Ja. Extrakorporale Membranoxygenierung. Allein von Maschinenbauerseite unfassbar interessant, weil man sich da so viele Dinge auch überlegen muss, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat. Aber auch von medizinischer Seite eben. Aber genau, wir werden uns damit beschäftigen. Ansonsten für den, wenn es interessiert, aktuelle Corona, neues Infektionsschutzgesetz wurde heute verabschiedet vom Bundesrat, geht am 25. November tritt das in Kraft, dann läuft ja die nationale Notlage, die epidemische aus und ab dann wird es, also sind die Länder nicht mehr in der Lage oder dürfen keine Lockdowns mehr verhängen, also keine flächendeckenden Schließungen von Geschäften, von was weiß ich, keine Ausgangssperren mehr, keine Reisesperren mehr, aber sie dürfen Hotspots schließen, sie dürfen Großveranstaltungen absagen, Kontaktbeschränkungen dürfen sie verhängen, weil viele sagten ja, in Sachsen haben wir jetzt einen Lockdown. Nein, wenn man sich mal genauer anschaut, Sachsen sagt einfach nur Großveranstaltungen ab und erhebt Kontaktbeschränkungen. Es ist noch kein Lockdown.
Genau.
Und zumindest nicht so, wie wir es in Österreich haben. Deshalb,
was ich gut finde, ja, ich weiß, dass die Hospitalisierung auch endlich in den Index mit reingerufen wird. Also man guckt hier auf die Hospitalisierung.
Ja, wobei uns das auch nicht so viel bringt, wer sich mal die Zahlen so verfolgt, ja, in der Corona-Warn-App. Ich glaube, bei mittlerweile 14% sind wir oder so und es war letztens noch bei 9, also das steigt auch immer weiter an. Und ja, ansonsten gibt es ja dieses Impfen, auch wenn man ja, wenn jetzt wieder eine schreibt, dass sie bei uns nicht hören will, dass sie sich impfen
ja,
soll.
Ja, das ist ja egal, wir sind dafür und lasst euch impfen.
Ich verweise da auch auf das schöne Beispiel, habe ich jetzt letztens bei Funk gesehen. Ist ja das schöne Argument immer, ja, Impfdurchbrüche, Impfung wirkt gar nicht. Also bei 100% aller Gegentore im Fußball stand ein Torwart im Tor. Ist der Torwart jetzt überflüssig? Fragezeichen. Think about it.
Ja, ich glaube, du sprichst von der lieben Mai, ja, die Feuermoderatorin
richtig, genau,
und so weiter ist und Chemikerin. Ich fand das Beispiel so schön. Also das nehme ich jetzt auch immer wieder gerne. Deswegen passt auf. Die STIKO hat jetzt übrigens auch beschlossen, dass Personen ab 18 Jahren auch geboostert werden können, also die Boosterimpfung nach 5 bis 6 Monaten nehmen können und nicht mehr erst ab 70. Ja, also holt euch die Boosterimpfung, holt euch einen Termin, es, haltet euch auf dem Laufenden und passt bitte auf euch auf, setzt die Masken auf und so weiter. Und ja, testet euch vielleicht auch ab und zu mal. Ja, einfach mal um zu
was
gucken.
Mich interessiert, ist, es kommt jetzt Homeoffice-Pflicht, leider nicht für uns. Und wer Krankenhäuser betritt, der muss, oder Pflegeheime, der muss 2G plus haben, also geimpft, genesen und getestet. Ob das jetzt auch für uns gilt?
Da bin ich mal gespannt. Es wird immer nur von der Pflege geredet, die übrigens auch wieder eine Bonuszahlung bekommen.
Ja, das habe ich auch schon gesehen. Also es sei ihnen gegönnt auf jeden Fall. Ne? So ja, ist es nicht.
Ja.
Aber ich sagte ja gerade schon, es wird immer mehr auf den Rettungsdienst abgeturft, weil alle irgendwie ermüdet sind. Und ja, die Frage ist, ob wir uns dann tatsächlich nicht auch testen müssen, wenn wir Dienst haben, weil wir betreten Pflege- und Krankenhauseinrichtungen ja genauso. Ja. Also eigentlich führt da kein Weg dran vorbei, dass wir auch 2G plus kriegen.
Unser Chef ist da tatsächlich schon einen Schritt vorausgegangen und hat schon beschlossen, wir müssen uns jetzt an jedem zweiten Tag, also wenn wir mehrere Dienste hintereinander haben, jeden zweiten Tag testen. Und wenn wir einen Dienst antreten und nur einen einzigen machen, dann immer. Also wir müssen auf jeden Fall immer testen jetzt, wieder in der Wache. Auch, ja, als ob wir geimpft sind oder nicht, das ist egal.
Ja, ich habe da wirklich so keinen, ich will einfach nicht positiv sein, einfach weil ich keine Lust habe auf Quarantäne.
Ja.
Aber es nützt nichts.
Es nützt nichts. In diesem Sinne sagen wir euch mal wieder, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns nächste Woche, hören uns nächste Woche und ihr seht uns sowieso dann hier wieder bei Retterview. Empfehlt uns weiter, denkt dran, immer mal wieder teilen, wir reposten das hier immer gerne und ja, haut eure Meinung raus, bin mal gespannt, was da wieder kommt.
Yes, bis dahin, bleibt uns treu und bis nächste Woche. Ciao, 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 ciao.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.